Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Vor genau 2 Wochen hätte er im Kino starten sollen, der neue James-Bond-Film No Time to Die, keine Zeit zu sterben. Es ist der letzte mit Daniel Craig als 007. Auf 12. November werden die Fans vertröstet. Die Wartezeit überbrücken hilft vielleicht ein Buch über die Bond-Autos. Filmkritiker Siegfried Tesche hat es geschrieben, James-Bond-Motorlegenden. Und auf dem Cover lehnt Sean Connery lässig am Kotflügel eines, natürlich, Aston Martin DB5. Auf der Buchdeckel-Innenseite sehen wir dann ebenfalls den DB5 mit noch sehr frischen Kratzspuren am Kotflügel, nämlich aus dem neuen Film. Siegfried Tesche, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Ja, das Foto haben Sie selbst gemacht am Set im italienischen Matera. Man weiß, die Bond-Filme unterstehen immer großer Geheimhaltung bis zur Veröffentlichung. Und da darf man einfach mal so diesen zerkratzten Kotflügel fotografieren am Set?
Naja, was man darf oder nicht darf, ist, glaube ich, immer ein bisschen strittig. Aber es gab niemanden, der mir die Kamera weggerissen hat. Also war da irgendwie ein kleines bisschen vielleicht Unachtsamkeit, vielleicht ein bisschen Schutzbild, vielleicht ein bisschen Nervosität, ein bisschen Neugier dabei. Es ist nicht das einzige Bild. Ich konnte dann noch ein paar mehr Bilder machen, unter anderem, dass man sehen konnte, dass da ein Stuntfahrer Mark Higgins im Auto saß, dass der kurze Hosen trug, dass der PKW zum Beispiel einen riesengroßen, also der Aston Martin DB5, gar keine Martin DB5 ist, sondern nur eine Karosse. Darunter ist dann Automatikgetriebe und ein BMW-Motor. Da gibt es einen riesengroßen Überrollbügel. Und dann hatte der Mann auch noch Punkte im Gesicht, respektive seine Partnerin, die neben ihm saß, auch. Und die beiden sind dann eben auch die Doubles von Daniel Craig. Und dann kann man dann auf schöner elektronischer, digitaler Art und Weise die Gesichter der Hauptdarsteller da drauflegen. Dann muss der sich nicht in die Kurven legen und kann entspannt spielen und agieren und reagieren.
Und wissen Sie auch schon, wie diese Kratzspuren dann an das edle Gefährt kommen? Wahrscheinlich nicht. Die Szene dazu, die haben Sie noch nicht gesehen.
Nein, die Szene habe ich noch nicht gesehen. Es ist ja im Trailer, ist ein kleines bisschen zu sehen vom Film. Da kriegt man so ein bisschen den Eindruck von dieser Verfolgungsjagd, die zu Anfang da in Matera spielt. Was aber zu sehen war, ist, dass das nicht alles Kratzspuren waren, sondern die waren zum Teil aufgemalt. Und es ist so, es sind eine ganze Reihe von Fahrzeugen hergestellt worden, um diesen einen eben zu dubeln. Also ich konnte während der Dreharbeiten Besuche so 3, 4, teilweise 5 Autos sehen. Tatsächlich konnte ich dann später über verschiedene Quellen herausfinden, dass es 10 Autos gab und dass man diese Repliken in Polen hergestellt hat. Prinz Charles hat dann auch mal die Studios in Pinewood besucht und da wurde dann auch ein schöner DB5 hingestellt und auch noch ein anderes Aston Martin Modell. Und dann hat Daniel Craig sich auch ein bisschen verquatscht und hat davon gesprochen, ja, die haben wir hergestellt und so, weil die Originale dieser Fahrzeuge, die ja nur von 64 bis 65 und 66 gebaut worden sind, da gab es nur etwas über 1000 Autos und dementsprechend sind die sehr, sehr teuer und sehr, sehr selten und dann will man natürlich nicht so eine Preziose von über 1 Million Euro dann irgendwie in Schrott fahren.
Ja, die haben ja auch einen hohen Sammlerwert dann, ne? Also nochmal grundsätzlich, wenn wir von 007 und Auto reden, dann reden wir eigentlich immer von Aston Martin, da verschmelzen Filmfigur und Automarke zusammen. Warum spielt dieses Modell ja fast eine zweite Hauptrolle in diesen Filmen, kann man ja sagen?
Ja, es liegt ein bisschen daran, dass es eben diesen Film gab, Goldfinger, der dritte der James-Bond-Filme, der diesen Aston Martin DB5 so populär und so berühmt gemacht hat. Da gab es ja eine Verfolgungsjagd mit Sean Connery und da gab es eine ganze Reihe von Extras in diesem Autos, die der dann auch vorgeführt hat. Öl, Sprüher und Schleudersitz, herausfahrbare Heckscheibe, Schutzscheibe und verschiedene andere Dinge. Und tatsächlich ist es aber so, dass es nicht unbedingt von Anfang an einen Aston Martin in der Reihe der Bücher gab. Also Ian Fleming, der englischer Romanautor, hat ja von 1953 bis 64 James-Bond-Romane geschrieben und der erste Roman Casino Royale, in dem fährt James Bond einen Bentley. Und erst im Laufe der Zeit hat er dann mal den Geschmack geändert. Das liegt daran, dass er auch in seinen Abenteuern etwas abbekommen hat mit seinem Auto. Das war sozusagen das Lieblingsgeschöpf auch von James Bond, sein Bentley, der war ihm wichtig. Und dann kriegt er in der Verfolgungsjagd was ab und kriegt dann sozusagen eine Möglichkeit, aus einem Dienstfahrzeugpool sich einen Wagen auszusuchen. Und das ist in dem Roman Goldfinger der Fall. Und da sucht er sich dann einen Aston Martin DB2-4 oder MK3, so heißt er, aus. So ist es gekommen. Und dann haben die Filmemacher einfach sozusagen diese Idee übernommen und bei Aston Martin angefragt.
Ja, aber er ist ja eine Figur geblieben. Also Bond ist ja zwischendurch immer wieder andere Autos gefahren, weil Bond-Filme nun mal von Werbeverträgen ja auch zusammengehalten werden, mehr oder weniger. Und irgendwann ist es dann mal BMW. Aber der Aston kommt dann trotzdem vor. Ich erinnere mich, in Skyfall fährt er ja mit irgendeinem anderen Auto zu einer Garage, lässt das Garagentor hoch und da steht er dann und dann gibt es Szenenapplaus. Also es ist schon mehr als, ach naja, dieser Aston Martin. Das ist fast wie eine psychologische Funktion hat diese Figur auch, ne? Für die Figur James Bond, oder?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Man muss aber dazu sagen, früher war es ja so, das war sein Dienstfahrzeug. Das heißt, Q hat James Bond den neuen Dienstwagen übergeben. Q, der Techniker, ganz genau. Und dann ist sozusagen James Bond mit seinem Dienstwagen an die Front gefahren. Dann hat er im Laufe der Zeit natürlich auch was abbekommen, respektive sein Auto hat was abbekommen. Und dann kriegt er immer mal wieder einen neuen Dienstwagen. Aber an dem Privatstück dieses Aston Martin DB5, an dem hängt er. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, so seine Trutzburg, ein Teil seiner Familie. Er hat ja quasi keine wirkliche Familie. Seine Eltern sind verstorben. Er ist weise, vollweise. Beide Elternteile sind verstorben. In einem Film wird dann auch noch M umgebracht. Es gibt dann einen Ersatz. Er hat ja quasi nur diese Ersatzfamilie mit M und Q. Und das einzige private Stück, was er eigentlich besitzt und was er auch nach außen trägt und was ihm natürlich wichtig ist, ist sein Aston Martin DB5, sein Dienstwagen. Und jetzt dann Privatwagen.
Sie widmen ein Kapitel auch diesem Lotus Esprit, der in Roger Moore gefahren hat und der dann mal zum U-Boot wurde. Der hat das aber dann eben nicht geschafft, ne? Zum Beispiel in weiteren Filmen vorzukommen. Der kam dann nochmal in Pretty Woman und Basic Instinct vor, habe ich gelesen, aber aus dem Bond ist er rausgefallen. Die technische Ausstattung, sagen Sie schon, die Q da immer einbaut, ist ja immer so ihrer Zeit voraus. Und die CIA hat sich dafür früher interessiert, lese ich in Ihrem Buch, Herr Tesche. Haben wir Normalmenschen davon tatsächlich vielleicht irgendwann profitiert?
Ja, wir haben da auf jeden Fall von profitiert. Also das, was Fleming schon in seinem Roman Goldfinger geschrieben hat, ist so eine Art von Ordnungssystem und so eine Art von Verfolgungssystem. Das war eine frühe Form von Navigationssystem und das kennen wir heute. Das hat jeder quasi in seinem normalen PKW drin. Dann gibt es auch andere Sachen, also so zum Beispiel so eine Art von Verdunkelung. Damit hat er sich beschäftigt und hat das auch in seine Romane mit eingebaut. Und dann gab es später eine relativ alberne Szene in dem Film Stirb an einem anderen Tag, wo dann ein PKW, also auch wieder ein Aston Martin, sich unsichtbar machte. Es gibt Firmen, die mit dieser Technik experimentieren und versuchen, das sozusagen vor allen Dingen auch für militärische Zwecke zu nutzen. Die CIA hat sich für diese Dinge interessiert, weil der damalige Chef des amerikanischen Geheimdienstes, Alan Jules, ein großer Fan von Ian Fleming war. Der hat auch mal die neuesten Romane von ihm bekommen und hat sich anregen lassen und hat auch seine Agenten quasi angeregt, sich damit auseinanderzusetzen und möglicherweise einige von diesen Techniken in den Alltag der Spionen, der Agenten mit einzubauen. Es hat nicht immer funktioniert, aber einige Sachen waren auf jeden Fall so spannend, dass sie in die Realität Eingang gefunden haben.
Jetzt muss man mal feststellen, Herr Tesche, je nach Modell verbrauchen diese Bond-Autos so 14 bis 19 Liter innerorts, habe ich gelesen. Also Energiespardebatten kümmern da offenbar niemanden. Wäre es nicht mal an der Zeit, dass Bond-E-Auto fährt? Ich glaube, es war sogar geplant für diesen letzten Film mit Daniel Craig, oder?
Ja, es gab Überlegungen, aber allerdings ist Aston Martin ja ein chronisch unterfinanziertes Unternehmen mit verschiedenen Eigentümerwechseln. Die bauen zwar Luxusautos, aber allzu viele Kunden haben sie nicht gefunden. Und deswegen haben sie das E-Auto, was sie mal geplant hatten und was sie auch ehrlich gesagt in diesem Jahr vorstellen wollten, haben sie erstmal wieder begraben. Es gibt einige Sportwagen, die sie aufgelegt haben, aber sie sind nicht gerade so erfolgreich und die Aktie ist weit abgestürzt. Deswegen kämpft Aston Martin mal wieder über das und um das Überleben.
Ja, trotz der tollen Werbeträger mit diesen Filmen. Autofahren in Bond-Filmen ist natürlich auch extrem männlich besetzt. Ist das eigentlich noch zeitgemäß, dass Männer sich über schnelle Autos, teure Uhren, die hat er auch, tolle Smartphones definieren? Also mit Daniel Craig hat sich die Bond-Figur ja damals schon auch sehr verändert. Und kann das sein, dass mit dem nächsten Bond man vielleicht da auch nochmal so eine moderne Anpassung annimmt, was das Thema zum Beispiel angeht?
Männer und Autos? Es gab immer mal so ein paar kleine Einschübe. Also es gab zum Beispiel 1977 den von Ihnen bereits erwähnten Lotus Esprit. Und da gibt es ja an seiner Seite eine russische Agentin, Anja Massova, gespielt von Barbara Bach. Und die schafft es dann tatsächlich, während dieses Tauchvorgangs auf den richtigen Knopf zu drücken und den Hubschrauber, der sie verfolgt, vom Himmel zu holen, weil sie mal die Pläne gestohlen hat. Also da gibt es so einen kleinen Moment, wo die Frau dem Mann hilft an seiner Seite. Und es gibt in tödlicher Mission eine Szene, wo ihm sein Lotus Esprit um die Ohren fliegt und in die Luft fliegt. Und dann hat seine neu gewonnene Partnerin, gespielt von Carole Bouquet, hat eine Ente. Und mit dieser Ente flüchten sie dann vor den Verfolgern. Und da kennt sie sich natürlich mit dieser Revolverschaltung besser aus als eben der von Roger Moore gespielte James Bond. In der Hinsicht gibt es so kleine Momente. Tatsächlich ist es aber nicht so, dass sozusagen eine Frau James Bond mal gezeigt hat, wo es lang geht. Eine kleine Ausnahme gibt es. 1967 gab es einen Film, Man lebt nur zweimal. Und da spielt so ein sehr, sehr schönes, schnittiges Cabriolet, ein Toyota 2000 GT, eine Hauptrolle. Und der wird gar nicht von James Bond gefahren, sondern nur von einer japanischen Agentin, die ihn da aus der Schusslinie holt. Also solche Ansätze gibt es schon, aber tatsächlich eine richtig große Verfolgungsjagd, in der die Frau sozusagen den Männern ein Schnippchen schlägt und James Bond über ist, die gibt es nicht und das wird eigentlich mal Zeit.
Ja, jetzt heißt es erstmal No Time to Drive, möchte ich sagen. Bis 12. November bleibt er nämlich in der Garage der Aston Martin. Dann kommt der neue James Bond Film. Danke Siegfried Tesche, Autor des Buches James Bond Motorlegenden, erschienen im Motorbuch Verlag.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Fischer.